Schalt mal erstmal die. Oh, hier yeah, funktioniert. Eins von denen funktioniert. Welche funktioniert? Die? Die? Oh. Gut. So, guten Morgen. Oder grüß Gott. So sagt man hier, oder nicht? Ja, oder Gott lässt sich grüßen. Oder ein Gruß von Gott möchte ich euch übergeben. So wie man früher unser Deutschen gesagt haben, ja. So, wir haben jetzt ganz anderes Thema, kein Abendmahl und keine Auferstehung. Aber ich möchte nun mitteilen, wie ich mich gefühlt habe, jetzt während Abendmahl. Ich habe verstanden, dass wir alle begraben sind. Ich habe gehofft, kommt irgendein Wort über Auferstehung oder nicht? Ja, wir singen ein Lied über Auferstehung. Wir sind alle mit dem begraben. Wie viel wert ist Jesu Tod ohne Auferstehung? Was heißt das, Jesu Tod verkündigen? Wie viel wert hat Jesu Tod ohne Auferstehung, sagt er mir? Dass er alle unsere Sünden mitgenommen hat und ist gestorben mit all unseren Sünden. Und dann? Ohne Auferstehung. Dann werden wir ewig mit ihm in dem Tod sein. Oder? Gleiche Brief. 1. Korinther, wir haben aus Kapitel 11 gelesen, wir verkündigen Tod Jesu, richtig, mit Abendmahl. Gleiches Brief, Kapitel 15, schaut mal, Kapitel 15, 13. Vers. Wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch eure Glaube. Verkündigung Tod Jesu ohne Auferstehung ist gar nichts. Deswegen werden wir Abendmahl feiern. Erster Teil von unserem Abendmahl ist, er ist für unsere Sünden gestorben. Ist ja auch richtig, aber er ist auferstanden. Er ist nicht geblieben im Tod. Tod konnte ihn nicht halten. Er ist raus. Und das ist Hoffnung für mich. Der ist laut Römerbrief, Kapitel 4, am Ende. Schaut, lesen wir. Kapitel 4, Römerbrief. Wollte ich nur ein paar Worte sagen. Entschuldigt, vielleicht bin ich zu emotional, aber ich kann nicht. Ich kann nicht mit in dem Tod bleiben. Ich will auch nicht in dem Tod bleiben. 4. Kapitel, 24. Vers. Sondern auch um unsere Willen, denen es angerechnet werden soll, wenn wir an den glauben, der unseren Herrn Jesus aus den Toten auferweckt hat, ihn, der um unseren übertretenen Willen dahingegeben und um unsere Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Er ist gestorben wegen meiner Sünden. Aber damit ich rechtfertig vor Gott stehen kann, ist er auferstanden, ohne Auferstehung, Tod Jesu. Hat keinen Wert. Deswegen, ich weiß es nicht, vielleicht werdet ihr auch weiter so feiern. Ist ja auch gut. Gut, dass wir überhaupt Jesu Tod feiern und verkündigen. Aber verkündigen Tod Jesu ohne Auferstehung. Das ist nur halb Evangelium. Und Paulus sagt im gleichen Brief, das ist vergeblich, diese Verkündigung. Deswegen, ich freue mich für euch und dass ich hier auch sein darf. Deswegen könnt ihr mir auch erlauben, das, was ich sage, weil ich vielleicht noch in 2 Jahren nochmal komme oder vielleicht auch gar nicht mehr. So, ich war letztes Mal vor 2 Jahren hier. Vielleicht ein Lied, naja, aber nicht so. Auferstanden! Auferstanden! Den Tod konnte dich nicht halten. Und wir werden irgendwann mit ihm auferstehen. Wird er mit ihm auferstehen? Glaubt ihr? Glaubt oder wisst ihr? Worauf basiert euer Glauben? Auf vielleicht, wahrscheinlich oder? Was steht in der Bibel? Wahrhaftig auferstanden. Wahrhaftig auferstanden. Der Tod, deswegen, wer bei uns in unserer Gemeinde, wir haben auch jahrelang so gepredigt, bis irgendein Gastprediger zu uns kam. Und hat uns das erklärt. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir Brot brechen, dann ist dein Leib und Blut ist Freude. Wein ist Freude. Der hat mich gereinigt und Jesus sagt, ich habe so ein Verlangen mit euch, dieses Wein in den Himmel zu trinken. Wein ist Freude. Freude. Und deswegen haben wir gesagt, wir trauen bei der Abendmahl und zweiter Teil, wir freuen uns bei der Abendmahl. Vielleicht ein Lied, vielleicht lest das Lied, aber der ist auferstanden. Weiß ich nicht. Wenn ihr anders meint, dann ist das so, der ist auferstanden. 40 Minuten feiern Jesu Tod Und 2 Minuten singen über seine Auferstehung ist ungerecht, finde ich. Ist ungerecht. Aber das ist unsere Tradition, ja, und wir sind traditionelle Gläubige. Eine Tradition brechen wir nicht gerne, muss man auch nicht. Das muss man auch nicht, ja. Und ja, wir werden heute unser Seminar fortsetzen, oder ich sag mal so, ich sehe nicht großen Unterschied zwischen Predigt und Lehre. Für mich ist das Gleiche. Also es heißt nicht Predigt, dann frontale Gottesdienst. Ich möchte mal mit euch reden, dass wir auch miteinander kommunizieren während Predigt. Ja? Deswegen versuch mal mitzudenken und versuch mal irgendwann, auch wenn ich was frage, dann kannst du ruhig sagen etwas. Ja? Oder wenn du nicht einverstanden bist, melde dich auch. Ist ja auch kein Problem. Wenn du Skript haben willst, sind hier ausgedruckt. Wir werden heute ab Seite 16, glaube ich, weiter marschieren. Ja? Die sind hier und Kugelschreiber sind da, kannst du auch mal nehmen, wenn du nicht dabei warst. Wir haben am Freitag darüber gesprochen, wir haben gestern darüber gesprochen. Wie viele Stunden haben wir gestern? 3,5 Stunden, glaube ich, gestern und 1,5 Stunden am Freitag. Und was gut daran ist, wir haben alles aufgenommen, also Video und Audio. Und wir versuchen, so Gott will, auch Video daraus zu machen, damit man Menschen, die nicht dabei waren, auch sehen konnten, was wir gemalt haben, worüber wir gesprochen haben und so weiter und so fort. So, wir setzen dieses Seminar fort. Seite 16 und gibt es ersten Punkt, die Frau ist ihrem eigenen Mann unterordnet. Und da ist natürlich sofort ist ein Fehler, nicht 4. Kapitel, sondern 5. Kapitel Epheserbriefes. Aber ich sage mal so ein paar Worte, worüber wir 2 Tage gesprochen haben, nur in Thesen. Also, wir haben am Freitag festgestellt, dass die Ehe wurde mit einem bestimmten Grund oder Ziel gegründet. Mit welchem? Das ist ein Platz, das ist der beste Platz und geeignetste Platz für ein Training. Wir helfen einander, ich helfe meiner Frau hilft mir, Auftrag Gottes zu verwirklichen. Und dieser Auftrag hat Gott damals Adam und Eva gegeben, Israels Volk gegeben und jetzt hat er Gemeinde gegeben. Und was mich traurig macht letzte Zeit, wenn ich höre, das ist mein Familienleben und das ist Gemeindeleben. Das ist größte Irrlehre heutige Zeit. Ein von größten Irrlehren. Familie mit Gemeinde hat nichts zu tun. Dann lebt ihr in einer anderen Welt und Bibel für euch. Also, wo habt ihr gelesen? Es gibt Familie und es gibt Gemeinde. Und das sind 2 unterschiedliche Sachen. Habt ihr irgendwo in der Bibel das gefunden? Es gibt meine Familie, meine Frau, meine Kinder und es gibt Gemeinde. Und die sind nicht Verein, treffen sich ab und zu. Also ich sag mal so, wenn hier alleinstehende Mutter sind oder Menschen, die allein wohnen, so wie unser geliebter Bruder Karim, das ist seine Familie. Wenn er sowas hört, dann versteht er gar nichts. Er ist allein hier oder bist nicht allein oder ist nicht allein. Allein oder nicht? Das ist seine Familie. Und wenn solche Leute hören, das ist meine Familie und das ist meine Gemeinde, die verstehen gar nichts. Weil wir sind für ihn Papa, Mama, Brüder, Schwester, Kinder. Der hat nichts mehr hier. Familie. Gemeinde ist eine Familie. Und heute wird Familie zerstört. Alles. Alles in dieser Welt ist ausgerichtet gegen Familie, gegen Ehe. Alles. Merkt ihr, wir haben seit ein paar Jahren, welche Gesetze haben wir seit ein paar Jahren? Ehe für alle. Das ist, wisst ihr was? Allein deswegen würde ich meine Stimme für diese Partei nicht geben. Egal wie toll sind da Menschen, vielleicht wird da 80% Christen sein. Wenn diese Partei durchboxt im Parlament dieses Gesetz, dann haben sie meine Stimme schon verloren. Ehe für alle. Und ihr wisst, was mit SPD passiert ist nachher. Und sie suchen nach der Wurzel. Muss man nicht suchen. Schafft diese Gesetze ab. Und dann kriegt ihr wieder Prozenten. Dann kriegt ihr wieder Prozent. Die können das nicht machen, weil ganze Welt ist ausgerichtet gegen die Bibel und gegen biblische Ehe, gegen biblische Familie. Sie wollen das nicht. Wir haben auch gestern darüber gesprochen, heutzutage werden nicht Männer erzogen, sondern Frauen, die Fähigkeit haben, Kinder zu zeugen. Ich rede mal jetzt über Jungs. Und anstatt Frauen werden Männer erzogen, die Fähigkeit haben, Kinder zu gebären. Sobald Kind raus ist, sofort zur Arbeit und Karriere weiter. Und Männer sitzen zu Hause mit Kindern. Elternzeit für Männer. Was ist das denn für ein Gesetz? Vielleicht bei manchen Fällen, vielleicht ist das gut. Ja? Je nachdem, welche Situation ist bei der Familie. Aber wenn er ein normaler Mensch ist, ein normaler Mann ist und gesund ist und bleibt mit Kindern zu Hause, mit der Neugeborenen und Mutter ist weg, dann stimmt was nicht. Ich persönlich verstehe das nicht, wenn das nicht notwendig ist. Alle Gesetze sind gegen Ehe gerichtet. Alles, was heute beschlossen wird. Die Christen gehen auf alle Parteien raus, weil es gibt, ich glaube mal, einzige Partei, die heute Dorn im Auge ist, ist CSU, glaube ich, ja, noch. Ja? Dann habt ihr Glück, dass ihr in Bayern lebt. Das ist, alle Medien sind gegen CSU, gegen Seehofer, gegen, weil die versuchen irgendwie, meinen Augen nach, so wie ich das sehe, die versuchen irgendwie, dieses Christentum hier zu erhalten. Und das passt nicht und alle Medien sind gegen CSU. Die Kreuze bleiben bei uns in Bayern. Meine Güte, welche Kompanie haben Medien damals gestartet gegen diese Aussage? Was ist das denn, Diskriminierung? Wo? In christlichem Land? Ja, ich habe da auch entfernt, ja? Dann muss man Ministerpräsident hier einladen mit dem Kreuz. Dann wird ein Kreuz irgendwo hängen. Wir sind in Bayern, die großen Kreuze da sind. Alles ist gegen die Ehe. Alles. Alles. Und wir haben auch diese Tage gesprochen, dass die Ehe ist dafür da, dass einer hilft, den anderen mehr Jesu ähnlich zu sein. Sie helfen einander, sie sind da füreinander, sie sind miteinander. Die sind ein Fleisch. Wir haben auch gesagt, wenn Christus ist nicht der Mieter der Ehe, dann werden Konflikte entstehen. Dann bin ich in die Mitte, dann möchte ich meinen Wunsch durchboxen. Dann möchte ich, dass in der Ehe wird, so wie ich gesagt habe und so wie ich für gut halt. Dann spiele ich Gott zu Hause. Und zwei Götter leben nebeneinander und versuchen, eigene Wille durchzuboxen. Ja? Zwei Götter, deswegen gibt es nur einen Gott. Zwei Götter werden streiten. Die kommen nicht klar in den Himmel miteinander. Deswegen gibt es nur einen Gott. Es gibt zwei Götter nicht. Und deswegen zu Hause kann nicht zwei Götter, also zwei Götter können nicht funktionieren. Entweder sagen sie, es gibt einen Gott und wir sind beide untertan, oder fangen sie an, Götter zu spielen, ja? Wie man Satan vorgesagt schon hat. Wieso machst du immer so? Wieso so? Da, du bist auch nicht besser. Wir haben darüber gesprochen diese Tage. Wenn Christus nicht in der Mitte der Ehe steht oder ist, dann entstehen hundertprozentig Konflikte in der Ehe. Die Lusten, die Begierden, die sind die Quellen in den Konflikten. Mein Wunsch. Und dann haben wir auch abends gestern darüber gesprochen, dass die Sanftmut und die Demut sind die Gegenmittel gegen Spannung. Die sind die Gegenmittel. Wenn ich einverstanden bin mit Situation, Demut, Einverständnis mit der Situation, dann kann ich sanftmütig reagieren. Wenn ich nicht einverstanden bin, kann ich nicht. Ich kann nicht weich oder mild reagieren, wenn ich nicht einverstanden bin mit der Situation. Ich werde nach meinen Lösungen suchen, damit diese Situation gedreht wird. Und was wichtig ist, im Epheserbrief, ich bitte mal euch, Epheserbrief aufzuschlagen, Kapitel 5. Wir haben auch darüber ein bisschen gesprochen oder ein wenig gesprochen, dass man da ein Begriff ist, was sehr wichtig ist, Erfüllung von Heiligen Geist. Erfüllung von Heiligen Geist. Das auch bei manchen Strömungen und manchen Gemeinden sehr pervers interpretiert wird und gepredigt wird. Ja, da muss man in besonderer Gegenwart Gottes treten, unter besonderer Musik und Wärme fühlen und so. Und dann so auf diese Art und Weise erfüllt mich der Heilige Geist. Dann spüre ich Wärme, Gelassenheit, Friede, Ruhe. Und dann, wenn aus meinem Mund irgendwelche Worte gehen, die ich nicht verstehe, ist gut. Das ist Zeichen des Erfüllens, der Erfüllung. Ja? Die Bibel sagt was anders. Und das Problem ist, wir haben auch darüber gestern gesprochen, dass die hören auf beim Vers, Kapitel 5, Vers 21. Die reden nicht, die lesen nicht weiter, Bibel. Und die Irrlehren oder Abweichungen entstehen nur dann, wenn wir Verse aus dem Kontext rausreißen. Wenn ich einen Vers lese und darauf, auf diesem Vers baue ich meine Lehre. dann entsteht 99,99% eine Irrlehre oder irgendeine Abweichung. So, und dann ja auch gesagt, in Kapitel 5, Vers 18 steht, und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Redet zueinander, und da haben wir auch so ein komisches Wort gestern gesprochen, Adverbial Partizip, ja, dass nicht alle Deutschen wissen, was das ist. Ich muss auch jedes Mal lesen, damit ich nicht vergesse, wie das heißt. Adverbial Partizip. Und die Ausländer oder wie ich, ich bin übrigens auch Ausländer. Ich bin gekommen, obwohl ich Deutscher bin, ich habe meine Frau hier geheiratet und deswegen bin ich hier geblieben. Ich bin auch Ausländer, ich bin nicht Aussiedler. Also nach deutschem Recht, ich bin Ausländer, aus anderem Land gekommen. Für sie bin ich Russe. Aber es ist egal, was in deinem Pass steht. Die nennen uns einfach Plastikdeutschen, weil Plastikpersonalausweis, da steht Deutsch. Sobald ich Mund öffne, okay. Plastikdeutsche. Nur auf Plastik steht, dass er Deutsch ist. Ja. Und schaut mal, und das sind Halbverben, Halbadjektiven. Die beschreiben Hauptverb. Und da steht weiter in Schlacht der Bibel, redet zueinander mit Psalmen, oder, haben wir auch darüber gesprochen, zueinander redend kann man sich erfüllen mit dem Heiligen Geist. Und weiter steht, singt oder singend, spielend dem Herrn, Vers 19, Vers 20, sagend oder dankend. Und dann, Vers 21, unterordnend. Das heißt, die beschreiben Hauptverb. Erfüllung von Heiligen Geist. Wie kann man von dem Heiligen Geist erfüllt werden? Das muss man zueinander reden, singen, spielen, Musikinstrumenten sind gemeint, ja, sagen alle Zeit Gott, dem Vater, Dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ordnet euch einander unter in den Furcht Gottes. Und so, darüber haben wir gestern auch gesprochen. Und dann, ab Vers 22, beginnt Paulus, nur über ein einziges Wort aus diesen Adverbialpartizipien zu reden, über Unterordnung. Und wenn wir dieses Wort zählen, von 25 bis 33 oder bis 6, 9, dann werden wir auf Zahl 5 kommen. Fünfmal ist das Wort Unterordnung vorhanden. Fünfmal. Und direkt. Und indirekt noch ein paar Mal. Noch ein paar Mal. So. Lesen wir jetzt Verse 22, Kapitel 5, Verse 22 bis 24. Ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter, als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und er ist der Retter des Leibes. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Erstmal soweit für die Frau. Ich freue mich, dass für die Frauen nur drei Verse da sind. Und ich freue mich auch, dass ich keine Frau bin. Echt. Ja? Weil sonst werde ich 40 Minuten verbringen darüber, dass ich über die Frauen rede. Frauen, habt ihr keine Angst. Ein paar Minuten über euch und danach werden Männer sich anschnallen. Und da werde ich wirklich schießen. Abschließen alle Männer, weil ich ein Mann bin. Ich weiß, worüber ich reden will. Bei Frauen, ich kann nur anhand meiner Frau feststellen oder vermuten, wo mein Problem ist. Bei Männern weiß ich selbst, wo das Problem liegt. So. Die Frauen haben nur ein einziges Gebot von dem Herrn in Bezug auf ihre Ehemänner bekommen. Unterordnung. Nur ein einziges. Wenn du deinen Mann jetzt anguckst, schau mal deinen Mann an. Du sollst nichts mehr machen, nur sich unterordnen. Nichts mehr. Ist das gut, oder? Nur unterordnen. Mehr nicht? Nein. Steht nirgendwo. Gibt es kein Imperativ, dass die Frauen Männer lieben sollen? Steht in Passivform, ja? In Titus Brief Kapitel 2 steht, dass die ältere Frauen sollen Jüngeren beibringen, eigene Männer zu lieben und Kinder zu lieben. Aber Imperativ habe ich nicht gefunden. Wenn irgendwo steht, dann sagt man, dass man Befehl ist, dass die Frauen Männer lieben sollen, im Neuen Testament zumindest. Weil so wird Liebe aussehen bei Frauen. Wenn eine Frau sagt, eigenen Mann, ich liebe dich, und sich nicht, ihm nicht unterordnet, das heißt, dass sie ihn nicht liebt. Deswegen, wenn ich sage, Frauen sollten eure Männer lieben, dann muss ich Komma sagen, indem ihr euch ihnen und sie unterordnet. Also muss ich erklären, was bedeutet Liebe für Frauen. Und die Frauen lieben sowieso Männer mit eigener Liebe, aber mit Unterordnung. Da haben wir Probleme. Nicht wir, wir auch, aber die Frauen. Übrigens kommen wir auch zu Männern. Männer sollen sich auch in jemanden unterordnen. Unterordnung ist Problem von allen Menschen. Wir wollen uns nicht unterordnen. Wir lassen keinen uns etwas sagen und wir sind nicht bereit zu Korrekturen, weil wir Götter sind. Ich weiß selbst, was gut und was schlecht ist. Ich brauche deinen Rat nicht hören. Mir ist das egal, was du für mich denkst. Unabhängig davon, was du sagst. Ich weiß, was gut und was schlecht ist. Ja oder nein? Unterordnung, das ist Fremdwort. Besonders für heutige Gesellschaft. Wenn eine Frau sich einem Mann, eigenen Mann unterordnet, dann ist sie keine Frau mehr in heutiger Gesellschaft. Die Frauen bestimmen, was zu Hause geschehen wird. Das ist heutige Gesellschaft. Die Frauen müssen bestimmen. Ich war einmal beim Einkaufen und da schon so um die, sag ich mal so schätzungsweise 65, 60-jährige Paar war da. Die standen vor mir. Die haben da viele angekauft. Da steht, hey Mann, ist da. Und Frau sagt, wir haben Wasser vergessen zu kaufen. Geh schnell und kauf, nimm Wasser. Weil die müssen jetzt schon zahlen. Ich stehe mal hinter dir. Und dann ist der gerannt. Und dann kommt mit Sixerpack, so mit in deinen Sixerpack. Was hast du gebracht? Mit Kohlensäure? Bist du doof? Wir trinken doch nicht mit Kohlensäure. Ganz schnell. Und ja, Schatz, okay. Jetzt gucke ich, denke immer, ich habe mich so gefreut, dass wir nicht so eine Familie sind. Dass wir ganz andere Verhältnisse zu Hause haben. Ich würde natürlich auch laufen, wenn meine Frau mir sagt, hol mal Wasser. Aber vorher frage ich, welche? Mit Kohlensäure oder ohne? Wenn ich das frage, das heißt, wir sind weniger als 5 Jahre verheiratet. Wenn ein Mann, der mit eigener Frau 40 Jahre lebt und weiß nicht, dass sie Kohlensäurewasser mit Kohlensäure nicht trinkt, was für eine Ehe ist das, sagt mir. Problem ist ganz tief, viel tiefer, als dass die Frau kommandiert. Oder ist er nicht dran gewöhnt einfach, weil er weiß, vielleicht ändern sie die Frau Wünsche jede 5 Minuten. Sag, natürlich kannst du mal auch nicht erraten, welches Wasser willst du trinken. Was für eine Ehe ist das? Sagt mir, entspricht diese Ehe, was ich mal dargestellt habe, biblische Ehe oder nicht? Unterordnung bedeutet, sich selbst freiwillig und bewusst dem eigenen Mann und seiner Autorität unterzuordnen, seinen Status, welchen Gott ihm gegeben hat, zu akzeptieren. 1. Korinther Kapitel 11, da wo wir, oder aus diesem Kapitel haben wir über Abend mal gelesen. Kommt, lesen wir, was steht in 1. Korinther Kapitel 11. Vers 3. So, da müssen wir irgendwie kriegen jetzt. Unterordnung in der Ehe, 1. Korinther, Kapitel 11, 3. Schaut mal. Kapitel 11, 3. Ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist. Der Mann aber das Haupt der Frau, Gott aber das Haupt des Christus. Wer hat das ausgedacht? Wer hat diese Unterordnung angeordnet? Sagt mir. Paulus? Gott. Durch Paulus. Weil Paulus sagt im 14. Kapitel, dass ich Gebote des Herrn schreibe. Falls jemand Probleme hat mit meinen Schriften. Schaut mal, was er sagt. So. Wer ist Christus? Der ist Haupt des Mannes. Richtig. Logischerweise soll jetzt Nächste stehen. Also logischerweise soll jetzt Gott stehen. Nein, Paulus sagt nicht. Er beginnt von Christus. Christus ist Zentrum in unserer Bibel. Christus, er beginnt mit Christus und sagt, Christus ist der Haupt des Mannes. Männer, habt ihr verstanden? Wer muss euch sagen, was ihr zu tun habt in der Ehe? Christus. Wenn du nicht weißt, was du machen sollst, wem fragst du? Christus. Natürlich berätst du mit deiner Frau. Wenn du Frau nicht liebst, dann wirst du sie mit. Dann kommen wir zu Männern. Dann kommen wir zu Männern und wartet ab. Was soll ich tun? Ich weiß es nicht. Und dann gehe ich zum Christus. Das ist mein Vorgesetzter. Mein unmittelbarer Vorgesetzter. So. Und Mann ist Haupt der Frau. Wenn Frau nicht weiß, was sie zu tun hat, wem soll sie fragen? Freundin, Eltern, wisst ihr, ich war viele Jahre so dumm wie nie. Ich besuche in deiner Gemeinde und dann nach der Predigt oder so kommen zu mir Frauen und stellen Fragen. Meistens sind die Frauen. Und ich war so dumm, dass ich angefangen habe, alle Fragen zu beantworten. Und als ich dieses Prinzip verstanden habe, nach mehreren Jahren, und wenn zu mir jetzt eine Frau kommt nach dem Gottesdienst und stellt mir eine Frage, erste Gegenfrage von mir ist, hast du eigenen Mann? Ja, dann geh bitte zu ihm. Frag ihn. Er hat keine Ahnung von der Bibel, er sorgt dafür, dass er Ahnung hat, haben wird. Das ist deine Aufgabe, ihm zu helfen, Ahnung zu bekommen. Wenn du willst, kannst du ihn nehmen und zu mir kommen. Aber ich werde mit ihm reden. Ich erkläre ihm und danach später erklärt er dir. Hä? Du bist aber fies. Was sagt Jesus? Wer ist Haupt von der Frau? Pastor, Ältester? Wenn natürlich eine Frau keinen Mann hat, dann soll sie zur Ältesten gehen. Das ist so stellvertretend. Der muss erklären. Das ist natürlich, wenn du keinen Mann hast, komm. Wir setzen uns hin. Und dann reden wir darüber. Aber wenn du einen Mann hast, der ist dein Haupt. Haupt der Frau. Und dann sagt er später, und Gott ist Haupt des Christus. Merkt er nur zum Schluss, sagt er. Und er steht über Christus. Und Christus hat das gezeigt. Er sagt, nicht ich, er, nicht ich, nicht ich, nicht ich, mein Vater im Himmel, nicht ich, mein Vater im Himmel. Der hat gezeigt, wie diese Unterordnung funktioniert. Und der hat sich selbst dem Vater unterzuordnen. Er sagt in 1. Korinther Brief, sagt er, dass Gott, dass er sich, liest mal 15. Kapitel, er wird sich später Gott sich unterordnen. Und als er auf dieser Erde war, der sagt, Vater ist größer als ich. Er hat uns gezeigt, wie man Unterordnung funktionieren soll. Und deswegen sagt er, weißt du nicht, wie man Unterordnung funktioniert? Schau mal an Christus. Betrachte ihn, lies mal Evangelium, guck mal, wie er sich unterordnet hat. Jakob hat heute ein Beispiel gebracht. Wenn es möglich ist, aber nicht meine Wille. So sieht Unterordnung aus, liebe Frauen. Du kommst zu deinem Mann und sagst, du weißt du, eigentlich das ist nicht gut, was du, ich glaube, es ist nicht wirklich gut, was du haben, was du, weiß ich nicht, welche Worte ich finde, weil Frauen können auch nicht finden, ausgedacht, vorgeplant, haben willst, du kaputt machen, weiß ich nicht, welche, aber das, was man du hast, ist nicht gut. Und dann, wenn man einen Mann weise ist, dann sagt er, hast du andere Vorschläge? Ja, kann man so und so machen. Aber ich finde, die sind nicht gut. Wir tun so, wie ich das meine. Nicht meine Wille, sondern... Mein Problem ist und unser Problem ist, wenn wir Bibel lesen, wir lesen Geschichten. Jetzt ganz ehrlich, Frauen, wie oft habt ihr über Christus gelesen und haben gesagt, ich möchte jetzt Evangelien lesen mit deinem Ziel. Ich kann nicht meinem Mann unterordnen. Und ich möchte lesen, wie Christus es getan hat. Wie hat er sich dem Herrn, seinem Vater, unterordnet. Ich möchte von ihm lernen. Wie oft? Müsst ihr jetzt nicht antworten. Aber das ist Ziel von jeder Frau. Und genau gleiche Ziel haben Männer. Wie können Männer sich Christus unterordnen, genauso wie Christus sich Vater untergeordnet hat. Haupt der Frau, genau mit diesem Status, genau mit diesem Haupt der Frau. Gott hat entschieden, sie soll laut Genesis 2,18 Gehilfen, Beistand, Hilfe sein. Aufgabe der Frau ist nicht zu regieren, sondern eigenem Mann helfen zu regieren. Manche Frauen leben so, ohne mich schafft ihr überhaupt nicht zu leben. Nach diesem Motto. Deine Aufgabe ist nicht im... Ich hab einmal eine Situation beobachtet, Ehemann und Ehefrau sitzen und sie sagt ihm, ja Schatz, vergiss nicht das, du sollst das und du sollst das und du sollst das. Hast du alles verstanden? Sagt ja. Und dann sagt sie zum Schluss, vergiss nicht morgen Sonne hochzubringen. Was meinst du? Ohne deine Hilfe werden wir morgen Sonne nicht sehen. Vergiss bitte nicht. Das ist ganz liebe Beziehung, ja? Liebevoll. Also war kein beleidigt. Sie hat alles verstanden sofort. Die war auch nicht böse. Wir leben schon einige Zeit miteinander. Genau, schaut mal. Genau mit diesem Status verbietet der Herr durch den Apostel Paulus, den Frauen Männer zu belehren und über sie zu herrschen. 1. Timotheus 2, 9, 15. Wo steht das, dass die Frauen Männer nicht lehren sollen? In 1. Timotheus. Ach was, das ist jetzt vor 2000 Jahren wird geschrieben. Noch schlimmer. Ich sag mal noch schlimmer. Er schickt Menschen in Genesis. Oder ins Genesis, ins Buch Genesis. Und sagt, nein, nein, dieser Gedanke ist nicht 2000 Jahre alt. Bisschen mehr. Damals bei der Schaffung der Welt. Das hat angefangen, das hat Gott gestiftet und gegründet. Nicht umsonst hat Sarah Abraham als eigene Herrin angesprochen, weil sie dieses Prinzip anscheinend verstanden hat, welches dem heutigen Christentum völlig fremd geworden ist. 1. Petrus 3 sagt Petrus, dass Sarah Abraham Herr genannt hat. Jetzt Frauen, ganz ehrlich, mein Herr kommt nach Hause. Hä? Ich bin doch Herrin. So. Okay. Also die Unterordnung der Frau wird dadurch gekennzeichnet, dass sie ihrem Mann gehorcht, den sie als ihr eigenes Haupt betrachtet, dass sie versteht, dass über dem Mann Christus steht, welchem er sich unterordnet. Ich kann mich ihm unterordnen, weil ich weiß, dass er sich Christus unterordnet. Das ist ja Hoffnung. Und wenn er sich nicht Christus unterordnet, dann helfe ich ihm, nicht meine Wille zu tun, sondern dem Christus sich unterzuordnen. Ganz andere Perspektive. Paulus illustriert diese Wahrheit anhand des Bildes von Christus und der Gemeinde. Später sagt er in Epheser Kapitel 4, Christus und Gemeinde, dieses Geheimnis. Ich glaube und bin fest davon überzeugt, dass jede Gemeinde Christi dadurch gekennzeichnet oder geprägt ist, dass alle Geschwister verstehen, dass sie ohne Christus und seine Führung nichts unternehmen können. Da er das Haupt der Gemeinde und der allein legitime Herrscher über sie ist. Er sagt, genauso wie Christus Gemeinde liebt, sollen die Männer, Frauen, eigene Frauen lieben. Kommen wir gleich schon, schaut mal schon bald. Wir wissen aber auch, dass die Gemeinde nicht uns gehört und wir deshalb in der Gemeinde nicht tun dürfen, was wir für richtig halten, sondern was der Herr in seinem Wort als gut für sie festgelegt hat. Ich denke, darüber wird keiner streiten. Genau mit der gleichen Anstellung sollte eine Frau zu ihrem Mann kommen und ihm sagen, mein lieber Mann oder Schatz oder Elefantchen, ich weiß nicht, wie man das, Mäuschen, Schätzchen, keine Ahnung, Vögelchen, wie nennt eure Frau und einfach, mein lieber Mann, ich habe alles verstanden und will mich dir unterordnen als treue Frau, aber ich kann nicht, hilf mir. Ich brauche deine Hilfe, weil du direkte Draht zu Christus hast. Ich brauche deine Hilfe. Ich weiß nicht, was der Mann sagt. Ich glaube, er wird schockiert erstmal. Dann muss er in anderer Hand Volacardin, Valerian oder sonst irgendeiner Mipramol oder keiner noch irgendein Mittel haben, ja, damit er jetzt nicht umfällt und Herzanschlag nicht bekommt. Aber das ist noch nicht alles. Worin soll sich die Ehefrau dem Ehemann unterordnen? In allem. Wow. In allem, was sie für richtig hält oder was er für richtig hält, meine Frage. Wenn aber das, was der Mann machen möchte oder macht, ihrer Meinung nach falsch ist und blöd aussieht, Entschuldigung für dieses Wort, soll sie sich ihm auch dann unterordnen? Gute Frage. Was meint ihr, wie soll ihre Antwort auf diese Frage lauten? Wenn sie guckt, was er jetzt macht und sagt, das ist echt nicht gut. Haben wir nicht so viel Zeit. Ich kann man von meiner Frau ist, ich, also Frauen, ich wollte euch nicht beleidigen. Ich glaube mal, ihr versteht mich. Sie ist weiseste Frau. Ich habe so viele Frauen kennengelernt. Ich meine jetzt Geschwister, Frauen. Ja. Und ich hab mir irgendwann eine Frage gestellt. Wenn ich mit einer Frau geredet habe, kann ich mir vorstellen, dass ich mit dieser Frau 20 Jahren leben kann? Nein. Bei allen Frauen habe ich bis jetzt noch Nein gesagt. Ich bin so froh, dass Gott mir meine Frau zur Seite gestellt hat. Dann schätze ich mehr und mehr meine Frau. Sie ist weiseste Frau. Ich habe so eine weise Frau nicht gesehen, nie irgendwo gesehen. Ich glaube mal, der hat ganz gut an meiner Frau gearbeitet und mir zur Seite gestellt, weil ich brauche Weisheit. Ich wollte BMW kaufen. Vor Jahren wollte ich ein BMW kaufen. Ja, wollte ich BMW kaufen und fertig. Und mein Wunsch, mein tieferer Wunsch war BMW. Ich weiß es nicht, wo in Russland war Traumauto BMW. Also diejenigen, die Russisch verstehen, более-менее верующий kann man übersetzen. Ja? Gerade eben Gläubige kann man übersetzen, Buchstaben BMW. Und dann habe ich Job bekommen, 70 Kilometer entfernt von zu Hause. Jetzt habe ich Grund, BMW zu kaufen. Natürlich muss man Kredit nehmen, weil ich Geld nicht habe oder nie gehabt habe. Wisst ihr, was meine Frau mir gesagt hat? Wieso möchtest du BMW kaufen? Ja, guck mal, 70 Kilometer und fahren weit. Und das. Ich hab ein Auto gehabt. So, solche Farbe. So, Opel Corsa, 96 Baujahr. Als ich dieses Opel Corsa gekauft habe, damals meine Arbeitskollegen haben mich gefragt, wie viel Geld hat ihr Autohaus bezahlt, dass du dieses Auto von dem abholst mit so einer Farbe. Ja. Und ich bin gefahren mit diesem Fahrzeug und jeden Tag Arbeitskollegen haben irgendwelche Sprüche so gesagt. Ja. Und dann neue Arbeitsstelle, 70 Kilometer, BMW. Ja. Aber kann man BMW für 2.000 Euro kaufen, kann man für 4.000, aber kann man für 16.000, richtig? Ich möchte unbedingt für 16.000 kaufen. Geld haben wir nicht. Haben wir ausgeliehen. Und dann hat meine Frau gesagt, wie werden wir zahlen, diese BMW? Ich habe gesagt, du Schatz, ich nenne meine Frau nicht Schatz, das sage mal nur, dass ihr versteht. Ja? Ich nenne grundsätzlich meine Frau nicht Schatz, weil ich habe Angst, wenn ich irgendwo in Stadtmitte schreie, Schatz, mit meiner Stimme, dann habe ich richtig Problem. 20.000 Schätze werden sich umdrehen und gucken, dann werde ich meine Frau nicht erkennen. Ja, deswegen, ich hab andere Codenamen für meine Frau. Also, dann sagt sie, ich habe gesagt, du, kein Problem. Ich habe alles ausgerechnet, wir leihen Geld aus und dann, wir kommen gut mit Einnahmen, Ausgaben, klar, braucht keiner so. Und sie sagt mir, wenn du denkst und meinst, dass es gut ist, dass du BMW kaufst, und dass es für Familie nicht schädlich ist, kauf. Ich bin dafür. Und ich wusste ganz genau, dass sie dagegen ist. Weil sie kann auch rechnen, ja. So, dann habe ich gekauft und war ich so BMW-König, ja. Pff, din, din. Kennt ihr, ja, diese Geschichte. Tür zu, din, din, damit jeder sieht, ja. Und dann hat Gott hat angefangen, mich zu erziehen. Es gibt Werbelogo oder Lösung oder Werbespruch. BMW, Freude am Fahren. Habt ihr gehört, ja? Das ist doch euer Auto, Bayerische Motorwerke. BMW, Freude am Fahren. Ich habe in 2 Jahren ein bisschen anders formuliert. Freude am Fahren von einem Werkstatt zu anderen Werkstatt. Das war bei mir. Ich habe so viel Geld bezahlt für Reparaturen und letztendlich habe ich gesagt, jetzt Schluss. Wenn ich nochmal 2.000 zahle, das geht nicht mehr. Und ich habe BMW für 6.000 verkauft. Das heißt, ich habe Familie beraubt. Und wie viel? 6 sind gekauft, 6 verkauft. Ich rechne nicht alle Reparaturen dazu. Das ist 10.000 Euro. Und eines Tages nach dem Gottesdienst steigen wir ins Auto, wir haben noch ein Auto, wir haben ein Familienauto. Und ich bin so betrübt und meine Frau guckt mich an und sagt, was ist mit dir los? Du bist heute nicht da, du bist irgendwo komplett weg, was ist mit dir los? So wie heute, das war schon vor einigen Jahren, ich sitze so und halte Lenkrad und sage, ich kann mir nicht vergeben, ich habe euch allen 10.000 Euro beraubt, ganze Familie, dich und Kinder. Jetzt müssen wir diese Schulden zahlen, haben wir Auto nicht und müssen wir ein neues Fahrzeug haben, weil ich muss zur Arbeit und du brauchst auch ein Fahrzeug. Was für ein Tier bin ich? Nur meine Wünsche, nur mein starker Götze, nur mein Begierde und Lust. Ich wollte unbedingt BMW haben, für 16.000, nicht für 4. Wisst ihr, was meine Frau mir gesagt hat? Das ist für mich bis heutigen Tag größte Weisheit, Frauenweisheit. Sie hat mir Folgendes gesagt. Wir haben beschlossen, den Schritt zu tun. Hat nie geklappt. Wir müssen jetzt Lehre ziehen und nochmal solche Entscheidungen treffen. Du hast doch nicht getroffen, diese Entscheidung. Das war nur ich allein und sie sagt, wir. Ich habe meine Frau, das war für mich größte Trost, was ich von meiner Frau je erlebt habe. Wir haben entschieden und wir haben Fehler gemacht. Dann sollen wir eine Lehre ziehen daraus und nicht mehr solche Fehler machen. Wir, obwohl das war ich. Meint ihr, dass ich irgendwann nach diesem Satz irgendwas nochmal gekauft habe, bis ich meine Frau gefragt habe, findest du es gut oder schlecht? Weil wir sind. Und das ist Frauenweisheit. Wenn die Frau sagt, okay, ich finde das nicht gut, tu, ich ordne mich unter, ich helfe dir. Wenn man in den Sack geht oder in die Mülltonne geht, sagt, ja, Schatz, haben wir falsche Entscheidung getroffen, müssen wir Lehre ziehen und nicht mehr sowas machen. Dann wird er sie mehr lieben. Und sie sagt, nein, bevor du mich nicht liebst, wie Jesus Gemeinde liebt, werde ich dich nicht umtorden. Fehler. Fehlanzeige. In allem. Aber wenn er seine eigene Frau zu Sünde zwingt, dann soll sie natürlich und muss ihm sogar ein einfaches Nein verpassen. Dafür gibt es das Petrus-Prinzip aus Apostelgeschichte 4,19, wo steht, dass wir mehr Christus als Menschen hören sollen. Aber wenn der Ehemann ungläubig ist, das ändert die Tatsache der Unterordnung nicht. Ihr könntet anwenden, dass Frauen viel schneller in Überlegen und viel sensibler als Männer sind, indem sie Kleinigkeiten bemerken, die von Männern gar nicht wahrgenommen werden. Ja, ja, stimmt. Aber Männer sind aber Frauen gegenüber im logischen Denken weit überlegen. Sie planen besser und sind nicht so leicht anfällig gegenüber Lügen und Verführungen wie Frauen. Und genau das sagt Paulus in 1. Timotheus. Wer war verführt, Frau oder Mann? Im Garten eben. Und dann fragt ihr euch, wieso ist er zur Frau gekommen, nicht zum Mann? Oder sie, Schlange, gekommen ist. Er, wenn Satan, sie, wenn ich über die Schlange rede. Wenn die Ehefrau weiß, dass sie sich dem Ehemann unterordnet, eigentlich Christus unterordnet, wird sie alles anders betrachten und sich freuen, dass neben ihr jemand ist, dem sie die Liebe Gottes in der Unterordnung weitergeben kann, die sie von Christus erhalten hat. Weiter, 25, 23 lesen wir. Also Frauen, jetzt kommen die Männer. Ihr Männer, liebt eure Frauen gleich, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sich hingegeben hat, damit er sich heilige, nachdem er sie gereinigt hat, und durch das Wasserbad im Wort und durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben. Verpflichtet, merkt ihr Männer, wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn jemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, gleich wie der Herr die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Doch auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau so wie sich selbst. Die Frau aber erweise dem Ehemann Ehrfurcht. Jetzt sind aber die Brüder dran. Passt auf. Und schnallt euch an, weil wir uns unter die helle Leuchte des Wortes Gottes begeben. Ihr Männer, liebt eure Frauen. Was bedeutet, Frau zu lieben? Wie kann das praktisch aussehen? Ich habe schon verstanden, dass ich meine Frau lieben soll, aber wie soll das aussehen? Genau hier liegt unser Problem, Brüder. Wie oft steht in unserem Abschnitt das Wort Liebe? Haben wir jetzt nicht Zeit, und das ist ja auch hier kein Seminar, sondern Predigt, ist 6-mal. Kommt das Wort Liebe vor. Sechsmal kommt das Wort Liebe vor. Stellt mal vor, 6-mal, nicht einmal, nicht zweimal, nicht 6. Anscheinend haben wir richtig Problem, unsere Frauen zu lieben. Nach dem Meinung Gottes lieben wir unsere Frauen nicht so, wie es von uns will. Natürlich sagen wir unsere Frauen gelegentlich, so regelmäßig einmal pro 4 Jahre, dass wir sie lieben. Ich sage mal meiner Frau regelmäßig, dass ich sie liebe. Wann hast du das mal gesagt? Vor 4 Jahren. Schön. Und dann werde ich zählen, bis meine nächsten 4 Jahre vergehen. Natürlich sagen wir vielleicht jeden Tag, vielleicht Schatz, vielleicht Honey oder weiß nicht, wie wir Frauen unsere Frauen nennen, dass wir sie lieben. Aber die Liebe ist viel mehr als Schmetterlinge im Bauch oder mehrmals gesagte Worte. Die Liebe, obwohl sie nicht anzufassen ist, ist messbar. Ich habe neulich mit unseren Kindern gesprochen und gesagt, kann man Liebe messen? Sie sagen nein. Kann man Liebe fassen? Kann man Liebe wiegen? Kann man Liebe in die Dose packen? Kann man das machen? Kann man wiegen? Kann man Liebe wiegen? Kann ich mal sagen, bring mir morgen 2 Kilo und 400 Gramm von deiner Liebe. Ich möchte gucken, ob die Liebe bei dir vorhanden ist. Kann man nicht wiegen, aber kann man messen. Interessant, sie ist unsichtbar, aber messen kann man. Wie kann man Liebe messen? Hilf mir. Jesus hat irgendwann, wir haben gestern darüber gesprochen, wer mich liebt, er chillt jeden Tag. Oh, mach nichts. Ja, oder? Er hält meine Gebote. So kann man Liebe messen. Wenn eine Frau sagt eigenem Mann, Schatz, kannst du bitte Müll wegschmeißen, und nach halber Stunde Mülleimer steht immer da, also immer noch da. Zu welchem Schluss kommen Frauen? Frauen, hilf mir, zu welchem Schluss kommt er? Dann muss man noch einmal sagen, ne? Und dann sagt sie noch einmal, und einmal steht da. Noch einmal, einmal steht da, mach sie selber, schmeiß selber weg. Und dann versucht sie noch einmal, Schatz, Mittagessen ist fertig. Ja, ja. Schatz, Mittagessen steht schon auf dem Tisch. Ja, ja, ich komme gleich. Schatz, du bist ein Esel. Ja, ja, was? Sie kommt zu einem Schluss, dass er sie nicht liebt. Und sie sagt ihm auch, du liebst mich nicht. Und dann macht er solche große Augen. Wie liebe ich dich nicht? Seit 20 Jahren leben wir miteinander. Ich sorge für dich, arbeite und tue alles, was du willst. Tatsächlich alles, was ich will. Du liebst mich nicht. Warum? Weil du Müll nicht wegschmeißt und kommst nicht rechtzeitig zum Essen. Puh, das ist doch gar nicht schlimm. Für sie ja, für dich vielleicht nicht. Nur durch Werke, Taten und Handlungen. Jesus hat mehrmals und deutlich diese Wahrheit in Johannes 14, 15 dargestellt. Es gibt 14, 15, 21, 23, die Angaben sind da, könnt ihr zu Hause lesen. Liebe deine Frau, das ist nicht so einfach. Warum? Und sofort benutzt Paulus dieses Bild über Christus und die Gemeinde wieder. Ich muss zugeben, dass ich Angst in mir spüre, wenn ich anfange, darüber nachzudenken. Ich muss meine Frau so lieben, wie Christus die Gemeinde liebt. Ich kriege mal Schweiß und Kälte. Ich möchte keine Frau haben sofort. Ich will keine Frau haben. Es ist zu spät. Seit 21 Jahren sind wir verheiratet. Ich wusste damals nicht, dass ich meine Frau lieben soll. Ich bin aus anderen Motiven. Das war nicht mein Ziel damals bei Eheschließung. meine Frau zu lieben, wie Christus Gemeinde liebt. Und je mehr ich lese, wie Christus Gemeinde liebt, desto schlechter wird mir. Frauen, und sich unterzuordnen ist nicht so schlimm. Es scheint für euch schlimm zu sein, weil diese Flucht steckt in euch drin. Aber das ist nicht so heftig wie für Männer. Wir müssen euch, unsere Frauen, lieben, so wie Christus Gemeinde liebt. Gibt es da irgendeinen Fehler, irgendeinen Makel bei dieser Liebe? Boah, dann kriege ich Angst. Ich habe Angst, mit meiner Frau zu reden. Wie Christus mit Gemeinde redet. Wie redet Christus mit Gemeinde? Du wirst tun, was ich gesagt habe und Schluss. Wenn nicht, schmeiße ich dich raus. So? Schade, dass ich nicht zurücktreten kann aus dieser Ehe, sagt Christus eigene Gemeinde. Was für eine Gemeinde seid ihr? Meine Güte. Sagt er so? Wieso sagen wir unsere Frauen ab und zu so weiter oder ähnliches? Christus hat sich selbst der Gemeinde hingegeben. Was genau bedeutet das? Was genau bedeutet das? Aus dem Brief an die Philipper erfahren wir, dass Christus die Interessen der Gemeinde höher als seine eigene gestellt hat. Er hat seinen eigenen herrlichen Zustand und sein eigenes Reich verlassen, kam auf die Erde, hat hier Gottes Wort gepredigt und Menschen geheilt, ist an das Kreuz gegangen und gestorben, damit nach seiner Auferstehung die entstand, welche ihn die ganze Ewigkeit begleiten wird, seine Braut, seine Gemeinde. So hat er sehr Gemeinde geliebt. Ich komme auf diese Erde und sterbe für dich, damit du mit mir ewig leben kannst. So einen Schluss hat er gezogen. Und dann ist er gegangen, auch durch Garten Gethsemane damals. Männer, und das alles hat er unabhängig von den Reaktionen der Menschen gemacht. Manche Männer sagen Folgendes. Natürlich, wenn sie sich mich unterordnen, werde ich sie lieben, wie Christus gemeint. Das ist ja kein Problem. Hat Christus aber sowas mit Gemeinde nie gemacht. Er hat nie gesagt, ich werde dich lieben, nur wenn du mich sich unterordnest. Oder? Oder habt ihr irgendwo gelesen in der Bibel? Wenn nicht, dann tut mir leid. Sie haben ihn ans Kreuz dafür genagelt. Er aber bat seinen Vater um ihre Rettung. So ist seine Liebe. Schatz, ich liebe dich. Und wenn sie giftig wird, in irgendeinem Moment meiner Frau und verpasse irgendwelche falsche Worte. Ich höre nicht, sie weiter zu lieben. Ja, das gefällt mir nicht. Natürlich gefällt mir das nicht. Ich möchte, dass mit mir anders geredet wird. Aber ich versuche, meine Frau so zu... Was würde Jesus auf meiner Stelle tun, wenn ich sowas sage gegenüber ihm? Was wird er tun? Genau so sollen wir unsere Frauen lieben. Männer, in uns muss eine Revolution stattfinden. Nicht meine, sondern die Interessen meiner Frau sollen Priorität Nummer eins in unserer Beziehung und in meinem Leben sein. Wie oft höre ich von Frauen, Frauen jammern ständig in christliche Familie über eigene Männer. Er lebt nur für sich selbst, seine eigene Familie ist ihm egal. Warum? Meine Interessen gehen auf zweiten Platz. Interesse von meiner Frau und meinen Kindern. Das ist Höhepunkt. Das ist mein Fokus. Das ist mein Gedanke. Christus hat gesagt, ist das komplett nicht interessant, wie ich mich gefühlt habe in dem Himmel. Hier leide ich. Der ist hier gelebt und gelitten jeden Tag. Unter einem Fluss der Sünde. Damit, der Philipperbrief sagt, er hat sein Interesse zur Seite geschoben. Wenn du nach Hause kommst, wenn ich nach Hause komme, was ist jetzt wichtiger, was sie für mich gekocht hat oder wie fühlt sie sich, wenn sie den ganzen Tag mit Kindern verbracht hat und vielleicht hat sie solche Haare. Und dann essen wir zu warm, zu heiß, zu wenig gewürzt, wo ist trinken, wieso hast du Limonade nicht gekauft, wieso Kinder sind unerzogen, kannst du unsere Kinder nicht erziehen? Was hast du hier den ganzen Tag gemacht? Wieso ist alles dreckig hier? Gib mir neue Hemd. Wieso hast du nicht gewaschen? Was ist für eine Haltung? Das ist ein Räuber, nicht Haupt der Frau. Das ist Chef der Bande. Und dann geht er einfach weg. Und die Frau sitzt und denkt, was ist mit meinem Mann? Ich bin mit einem Mann verheiratet, und ich kann mit ihm nicht reden. Und dann wird er noch jammern, dass sie ständig mit Freunden telefoniert und immer wieder Mama besucht, weil er mit sie nicht redet. Er will mit ihr nicht reden, sie ist zu doof für ihn oder weiß ich nicht warum. Aber sie muss ihre Pflichten erfüllen. Sie muss ihre, und dann abends kommt er zu ihr und sagt, Schatz, sie sagt, ich habe Kopfschmerzen. Warum? Ich würde auch mal jeden Tag Kopfschmerzen von so einem Mann bekommen. Wenn ich ihn nur sehe, dann habe ich schon Kopfschmerzen. Wie oft wollen Männer, dass ihre Frauen sie schätzen und ehren? Und wie selten wollen sie, wenn sie nach der Arbeit nach Hause kommen, zu ihren Ehefrauen gehen und fragen, wie es ihnen geht, welche Kummer sie plagt, wo sie ihnen helfen können, damit ihr Leben besser und schöner wird, weil sie doch Miterben der Gnade des Lebens sind. Oder nicht, 1. Petrus 3,7. Deine Frau, meine Frau ist Miterbe der Gnade. Wow, was für ein schöner Titel. Frau, Ehefrau ist Miterbe der Gnade. Wie geht's dir, Miterbe der Gnade? Manche Frauen haben solche schöne Namen. Hanna, Anna, Gnade. Wie geht's dir, Gnade? Aber das ist noch nicht alles. Christus ist nicht einfach gekommen, für die Gemeinde gestorben und hat dir dabei Folgendes gewünscht. Lebe wohl und wie du willst. Wenn du es schaffst, im weiteren Gott treu zu bleiben, dann sehen wir uns bei dem Vater im Himmel. Wenn nicht, dann nicht. Hat er das nicht gemacht. Er sorgt bis heute noch für seine Gemeinde. Und zwei Aspekte, schaut mal, was Paulus hier sagt, 26, 27. Damit er sich heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben. Genauso. Genauso ist zwei Aspekte, reinigen und darstellen. Reinigung mit dem Wort Gottes. Hauptaufgabe des Ehemannes ist die Sorge um den geistlichen Zustand seiner eigenen Frau. Er soll sie mit dem Wort Gottes belehren, ihr die Schrift auslegen, erklären und helfen, im Alltag anzuwenden. Natürlich, ab und zu sind Frauen selbst dafür verantwortlich, dass ihre Männer es nicht tun. Sie studieren selbst sorgfältig die Bibel, hören Predigten im Internet und überschütten ihre Pastoren und Ältesten mit Fragen. All das ist gut und erstrebenswert, wenn die Frauen keine eigenen Ehemänner haben, haben wir darüber schon gesprochen. Sobald sie einen Mann heiratet, soll sie zu ihm gehen und ihn fragen. Und das gilt unabhängig davon, ob sie den gerade studierten Text verstanden hat oder nicht. Wenn du Bibel liest und was nicht verstehst, geh zu deinem Mann und sag, ich verstehe nicht, was da steht, erklär mir. Sag, du, Schatz, ich habe keine Ahnung. Dann bitte sorg dafür, dass du Ahnung bekommst. Du bist mein Haupt. Ich ordne mich dich runter und das ist wahr, das ist Zeichen meiner Unterordnung. Bitte, klär mal diese Stelle und erklär mir. Wie soll ich mal klären? Nur fang an, Bibel zu lesen wenigstens, geh zu Ältesten, geh mal zu Google, Google weiß auch vieles, ja, und so. Und Wikipedia kann auch vieles haben. So. Es gibt Kaufmann-Kommentare, du kannst dafür Geld verwenden, Bibelsoftware, egal was das kostet. Erklär mir bitte diese Stelle, weil du mein Mann bist. Wieso macht ihr sowas nicht mit uns? Und dann wundert ihr euch, dass mein Mann, dann hilft ihm, mein Gottes zu sein. Das ist deine direkte Aufgabe, Gehilfen. Ich habe gesagt, ab und zu sind die Frauen, nicht immer, ja? Entspannt euch, Frauen. Zu welchem Zweck sollten Ehemänner sich um den geistlichen Zustand ihrer Frauen Sorgen machen? Damit sie Gott, sein Wort und sein Charakter mehr versteht. So wie ihrem Retter Christus ähnlich wird. Damit sie zu den Ehefrauen werden, die Gott sehen will. Wir kehren jetzt wieder zu 1. Mose zurück und schauen uns Gottes Erschaffung der Menschen genau an. Ich bin davon überzeugt, dass Paulus nicht umsonst in 1. Timotheus 2,9 bis 15 Adam und Eva als Beispiel anführt, wenn er schreibt, dass Frauen Männer nicht belehren dürfen. Wer hat wen im Garten eben belehrt? Na, schau mal. Adam ist da. Also vergib mir, wenn ich ein paar Minuten mehr predige, oder? Könnt ihr mir vergeben? Einmal pro zwei Jahre. Adam ist erschaffen worden. Ja, ich kann reden, Er läuft, er hat Beziehung mit Gott. Was soll ich tun, was soll ich nicht tun? Gott ihm alles erklärt. Und dann plötzlich merkt er, übrigens, Gott hat entschieden, das ist nicht gut, wenn Adam allein ist. Der ist auf diese Idee von allein nie gekommen. Der war glücklich mit dem Herrn. Er brauchte keine Frau. Gott sagt, nicht gut. Und dann schickt ihm zu ihm Tiere, paarweise. Und dann beobachtet er Tiere, tastet sie, die sind alle hart irgendwie, nicht so weich wie er, gibt Namen und dann sagt, schade, dass ich allein bin und geht schlafen. Wacht auf. Bum, 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 sitzt gegenüber. Stellt euch vor, er hat schon Beziehung mit dem Herrn gehabt. Er kennt den Herrn. Er hat schon allen Tieren Namen gegeben. Er weiß schon mittlerweile ein bisschen, was gut und was schlecht ist. Und sie hat keine Ahnung. Wer bist du? Oh, reden kann. Was ist das? Du redest jetzt. Wer bist du? Ich bin Adam. Wer bin ich? Wer bin ich? Ich? Isha? Der hat sie auch Namen gegeben. Und was machen wir hier? Wo sind wir überhaupt? Das ist die Erde. Was ist die Erde? Was ist das? Das ist Baum. Wer hat wen belernt? Im Garten eben. Adam, Eva oder Eva, Adam? Und deswegen, Paulus sagt, Frauen dürfen eigene Männer nicht belehren. Weil zuerst Adam erschaffen wurde. Und danach Eva. Und dann stellt mal vor, Mittag, sie unterhalten sich, Adam erklärt mit Begeisterung seine Frau. Und sie, wow. Und dann plötzlich, Adam, wo bist du? Was ist das denn? Übrigens, das ist unser Herr. Gott, er hat uns erschaffen. Ach, wie toll ist das. Komm, Gott, darf ich mit ihm reden? Na klar, er hat sie belehrt und hat erklärt, wie man redet, wie man, sie war glücklich. Frauen, ihr werdet nur dann glücklich, wenn ihr lässt eure Männer etwas euch zu sagen. Erklär mir bitte diese Stelle. Ich verstehe das nicht. Wenn ihr nicht wisst, welche Stelle ihr nicht versteht, kommt zu mir, sag mal euch, mit welchen Stellen solltet ihr zu euren Männern kommen, dann sind die ein paar Monate beschäftigt mit der Bibel. Und dann gib ihm Termin und sag, zum Weihnachten muss ich wissen. Der hat sie belehrt. Er hat Liebe Gottes ihr weitergegeben. Jetzt endlich habe ich jemanden neben mir, weil mit Telefon konnte ich nicht und Tiger hat mir auch nicht wirklich verstanden und die Mäuse sind weg. Und sie versteht mich, hört mich zu und antwortet mir. Was für ein Glück habe ich jetzt. Was für ein Glück habe ich jetzt. Ich habe jetzt endlich jemanden bekommen, mit dem ich kommunizieren kann. Was machen die heutigen Männer? Mensch, wieder fangen sie jetzt an. Sündenfall. Warum fragt Paulus zuerst, und warum fragt Paulus, wer zuerst erschaffen wurde, Adam oder Eva? Das ist doch entscheidend in der Frage der Unterordnung. Sie sollen sich Adam anpassen und ihm unterordnen und nicht umgekehrt. Sie sollte, Eva damals. Er sollte ihr beibringen, wer sie sind, was sie im Garten Eden machen und so weiter und so fort. Und wer redet mit denen? Brüder, ich stelle euch jetzt eine direkte Frage. Wer belehrt und erzieht geistlich eure Frauen? Wie lautet der Name des Bruders, dessen Predigten sie ständig im Internet hören? Ich kann einige Namen nennen, wenn ihr wollt. Alexei Kolomizow, Paul Woscher, wer noch? Wisst ihr überhaupt, was sie predigen? Wenn du sagst, gut, Schatz, ich habe nicht so viel Zeit, hör mal Alexei Kolomizow, Paul Woscher, John MacArthur. Habt ihr gehört, was sie predigen überhaupt selbst oder nicht? Sie sitzen und die anderen Männer belehren eure eigene Frau und dann kommst du nach Hause und hast Probleme. Weil ein anderer Mann hat deine Frau belehrt. Der hat sie erklärt, wie sie sich verhalten soll. Und sie wissen überhaupt nicht, wie sie ihre eigenen Männer leben. In der Familie, im Alltag. Ich sage nicht, dass das schlecht ist. Ich sage, dass das nicht ganz in Ordnung ist. Wer erklärt wem bei euch in der Ehe die Schrift und ihre Bedeutung für den Alltag? Wer bestimmt bei euch in der Ehe, wie diese oder jene Streitfrage verstanden werden soll? Ihr sagt mal so, es gibt Familien, ich kenne Ehen, wo man einen Mann sagt, so wie man Ehemann sagt, die Zungenreden sind nicht biblisch. Und Frau sagt, doch, ich finde, dass die biblisch sind. Dann haben wir jetzt ein richtiges Problem zu Hause. Was machen wir jetzt? Wer wird jetzt, wie klärt man diese Frage? Gute Frage, ja? Gute Frage. Leider gleichen Männer in der heutigen Zeit mehr den Seelöwen, die nur auf der einen, dann auf der anderen Seite liegen, teilweise auf dem Couch, und nur brüllen können. Sie heißen Löwen, aber Seelöwen. Sie genießen das Leben, Spiele spielen im Internet, waschen und polieren ihre Autos und reden ständig über Politik. Diese Seelöwen können nur brüllen und sonst nichts hervorbringen. Die Frauen bei solchen Seelöwen gleichen Generälen, Managern und Businessmenschen. Sie tun wie ein Hotelpersonal alles, was gemacht werden kann, damit die Familie in Wohlstand leben kann. Brüder, wir müssen früher oder später zu den Männern werden, die Jesus sehen möchte. Schwestern, helft bitte euren Ehemännern, dass sie echte Herren in der Ehe werden, die sich um alles kümmern, damit euer Leben schöner und weniger angespannt werden kann. Männer, erinnert ihr euch an Mose Worte, als er prophezeite, dass die Israeliten sich in der Zukunft einen König wünschen werden, steht in 5. Mose 17, 14, 20, werden wir nicht lesen. Er sagt, der zukünftige König soll zwei Sachen machen. Schrift nehmen, abschreiben und jeden Tag daraus lesen. Er sagte hunderte Jahre vorher, was der zukünftige König nicht machen darf und was er unbedingt machen soll, damit es ihm gelingt, über das Volk zu regieren und der göttlichen Vorstellung von einem König zu entsprechen. Die Ehemänner sind in der Ehe in der Position eines Leiters, denen die gleichen Worte ebenfalls gelten. Sie sollten das mosaische Gesetz abschreiben und jeden Tag studieren. Einmal fragte mich vor Jahren schon, wir haben aus Jugend ein Mädchen, fragt mich, stellt mir eine Frage. Ich habe gesagt, du, ich bin davon überzeugt, wenn du deinen Vater fragst, der kann dir diese Frage beantworten. Sie guckt auf mich so und sagt, weißt du was, mein Vater nimmt die Bibel nur zu Gottesdienst. Sie liegt bei uns im Korridor. Wenn wir zur Gemeinde fahren, dann nimmt er sie mit und sitzt hier und liest sie. Wenn wir nach Hause kommen, dann legt er sie wieder zurück hin und sie bleibt da liegen bis nächsten Sonntag. Was kannst du dieses Mädchen beantworten? Was kannst du dir sagen? Du kannst nur weinen. Stehen und weinen. Und wenn ihr wisst, was aus diesem Mädchen daraus entstand. Nicht umsonst hat Paulus Timotheus, dem jüngeren Diener Gottes, als er ihn darüber belehrt hat, wie er die Gemeinde des Herrn leiten soll, folgende Worte geschrieben. Was hat er ihm geschrieben? Lies die Bibel, studiere sie und bring anderen bei. Darstellen, das heißt neben oder vor Christus stellen. Männer, wir werden eines Tages unsere Frauen unserem Herrn übergeben. Er wird uns ganz bestimmt fragen, wie wir sie geliebt haben, wie wir für sie gesorgt haben und ob wir sie bitter gemacht haben oder nicht, wie in Kolosser 3,19 sagt, macht eure Frauen nicht bitter. Wie sind wir mit unseren Frauen umgegangen, wie mit einem schwachen Gefäß oder wie mit einem Fußball? Hier ist Fußball sehr verbreitet. 1. Petrus 3,7, haben sie im intimen Leben befriedigt oder haben wir sie als Objekte unserer eigenen Befriedigung ausgenutzt? Haben wir ihr Leben etwas leichter gemacht oder gebrauchen wir sie als Putzfrau, Köchin, Erzieherin und Lustobjekt? Und Clown gleichzeitig und Unterhalter. Männer, wir werden unsere Frauen vor Christus stellen und sie ihm übergeben. Wie wünsche ich mir, dass alle Männer, die heute hier sitzen, in diesem Moment die Worte Jesu hören werden. Du guter und treuer Knecht, mir auch. Ich kriege jetzt schon Gänsehaut, allein aus von diesem Gedanke. Irgendwann werde ich vor dem Herrn stehen und meine Frau ihm übergeben und vielleicht sowas machen. Oder kann ich mal ihm so übergeben und sagen, ich habe alles, was ich konnte und nicht konnte, gemacht, damit sie deinen Idealen entspricht. Sei bitte zu mir nicht zornig. Ich konnte nichts mehr. Alles, was ich konnte, habe ich gemacht. Bitte, bewerte meine Arbeit. Oder gehen wir selbst. Ja, wenn du willst, kannst du mit mir kommen. Und sie schreit, wenn ich alle Kinder jetzt schaffe anzuziehen, dann komme ich auch mit. Wie oft höre ich von Männern, wieso bist du später zur Gemeinde gekommen? Ach, weißt du, du weißt doch, Frau. Und jetzt verurteilt er sich selbst. Weil er Haupt der Frau ist. Und wer Frau nicht geschafft hat und der sie nicht geholfen hat, wer ist schuldig, sagt mir. Sagt mir Männer, wer ist schuldig? Nicht für Frau. Frau ist nicht schuldig. Frau sagt, ich habe damit nichts zu tun. Der ist mein Haupt. Tut mir leid. Fragt mal meinen Mann. Wir werden irgendwann unsere Frauen übergeben. In welchem Zustand sollen wir unsere Ehefrauen Christus übergeben? Heilig und tadellos. Heilig, sündlos und tadelig. Ohne Makel, ohne Flecken und Runzeln. Brüder, erinnert ihr euch an die geistlichen Unvollkommenheiten, die eure schönsten, liebsten und süßesten Frauen haben. Wie oft höre ich von Brüdern, dass ihre Frauen geistlich schwach sind, bis dass sie wahrscheinlich überhaupt nicht gläubig sind. Ach, meine Frau, sie ist nicht wiedergeboren. Wisst ihr, was das in meiner Frau, in meinen Augen ist? Hochverrat. Wenn ein Mann so über seine Frau redet, dann ist Hochverrat, er ist Verräter. Du darfst über deine Frau nicht schlecht, besonders vor anderen Männern reden. Wenn du sie nicht lieben kannst, dann ehre sie einfach dafür, dass sie für dich kocht, hinter dir putzt, deine Kinder erzieht und versucht, dein Leben besser zu machen. Vielleicht deswegen rede nicht schlecht über deine Frau. Sag bitte mir, wer laut Apostel Paulus dafür verantwortlich ist, haben wir schon geklärt, Männer. Wie oft beobachte ich, wie Männer sich selbst belehren, Bücher lesen, Seminare und Konferenzen besuchen, aber dabei den geistlichen Zustand ihrer eigenen Frauen vergessen. Die Männer treffen sich, beten miteinander, lesen die Bibel, besprechen unterschiedliche biblische Themen. Und die Frauen? Sie kümmern sich zu Hause um die Kinder und das gesamte Haus, aber in ihrem Inneren fühlen sie sich ausgenutzt. Meine Frau treibt oft, wenn wir irgendwo zusammen mit meiner Frau sind, mit irgendwelchen Seminaren, Predigten, ständig kommen Frauen zu meiner Frau und fangen an, irgendwas zu reden. Und sie kommt zum Schluss und sagt, weißt du, und die Ehefrauen in christlichen Familien leiden, weißt du unter welchen Last leiden sie? Sagt fast alle. Sagen mir, dass sie sich ausgenutzt fühlen von eigenen Männern. Ich habe gesagt, das ist doch nicht wahr. Doch. Sie wünschen, sie wären männlich geboren. Wenn du mit Frau redest, sagst, schade, dass ich nicht Ehemann bin. Warum? Dann kann ich mal chillen nach der Arbeit. Dann gehe ich 8 Stunden Arbeit, komme nach Hause, esse und dann chill ich. Frauen, geliebte Schwestern, wenn ihr so denkt, dann macht ihr das vergeblich. Ihr sollt Gott danken, dass er euch das größte Privileg gegeben hat, Kinder zu bekommen, für sie und euren eigenen Mann zu sorgen. Wenn ihr jetzt gar nichts findet, wofür ihr den Herrn danken könnt, dann lobt ihn wenigstens dafür, dass er euch nur 3 Verse gewidmet hat und den Männern 10. Sag mal, ich preise dich, dass ich nur 3 Verse bekommen habe aus diesem Kapitel. Und er 10. Du hast immer Grund, Gott zu danken. Und sei stolz, dass du eine Frau bist. Ich meine jetzt nicht stolz in dem Sinne von Sünde, aber ich bin eine Frau und lebe so wie eine Frau. Jetzt kann man jemanden ausschneiden und sagen, dass ich predige, dass ich eine Frau bin. Brüder, wenn Christus wirklich der Mittelpunkt eurer Ehe ist, dann sollten wir heute die Entscheidung in unseren Herzen treffen, unser Leben komplett zu verändern und nicht auf späteren Zeitpunkt zu verschieben. Wenn deine Ehe um deinen Glück sich dreht, wirst du nie glücklich sein. Das wahre Glück ist nicht nehmen, sondern geben. Wir haben gestern, glaube ich, darüber gesprochen oder vorgestern. Im Weiteren führt Paulus einen sehr guten Vergleich hinzu. 28, 29, ebenso sollen die Männer sind verpflichtet, ihre eigene Frau zu lieben wie ihre eigene Leibe. Wie oft klagen die Männer, dass unsere Frauen sich so lange in Ordnung bringen? Ist doch klar, dass wir uns mit ihnen in diesem Punkt vergleichen, da wir uns nie so lange vor dem Spiegel befinden. Klar, wir sind doch besser. Etwas Wasser drauf und sofort ist schön. Paulus bittet darum, dass wir die Zeit, die wir für unsere Pflege aufwenden, damit vergleichen, wie lange wir unseren Frauen zuhören, wie oft wir mit ihnen beten, wie oft und wie lange wir gemeinsam die Bibel lesen und uns über das Gelesene unterhalten. Unterhalten heißt nicht eine Stunde reden. Das ist jetzt keine Unterhaltung, was ich jetzt mache. Manche Frauen sagen, ich kann mit meinem Mann Bibel nicht lesen. Er liest die Bibel und eine Stunde lang erklärt mir, was ich verstehen soll. Ich habe keine Möglichkeit, was zu sagen. Das ist nicht Unterhaltung. Das ist jetzt Predigt. Epheser 5, 30, 31, Paulus schickt seine Leser wieder zu 1. Mose. Diese Worte sind die erste Poesie der Bibel. Sie beschreiben die absolute Einheit und Zweisamkeit von Ehemann und Ehefrau. Sie bedeuten absolutes Vertrauen und Anerkennung. Schaut mal, was er sagt. Dies Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Doch euch, doch auch ihr, jeder von euch liebe seine Frau so wie sich selbst. Nein, Vers 31. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Und dann... Willst du wirklich einen Mann sehen, der seine Frau liebt, wie Gott es will? Willst du das? Schau aufs Kreuz. Da hängt dieser Mann, der seine Frau liebt, wie Gott es will. Da ist unser Vorbild. Ich muss nicht Bücher lesen. Ich bin nicht verpflichtet, 20.000 Bücher zu lesen, wie ich meine Frau lieben soll. Schau aufs Kreuz. Da hängt wahre Ehemann. Der eigene Frau liebt, so wie Gott es will. Er ist bereit, für sie zu sterben. Der hat eigene Interesse zur Seite geschoben. Der sagt, Schatz, wie geht's dir? Wenn du mir nicht antwortest, wie dich geht, ich werde nicht essen, was du vorbereitet hast. Das ist jetzt stärkste Mittel. Weil sie hat vorbereitet, Essen, damit du das isst. Und du sagst, ich werde nicht essen. Bevor du mir nicht sagst, wie du dich fühlst. Und welche Kummer du hast. Und was soll ich für dich tun nach dem Essen, damit dein Leben besser aussieht, damit der leichter wird. Der kriegt auch Herzinfarkt. Der muss auch Valacardin oder irgendwas Valerian oder sonst mitnehmen. Weil die Frauen sind nicht gewöhnt, sowas von Männern zu hören. Und dann schließt er mit 33, doch auch ihr, jeder von euch liebe seine Frau so wie sich selbst, die Frau aber erweise dem Mann Ehrfurcht. Natürlich wollen wir moderne Menschen das Wort Ehrfurcht aus dem Vers entfernen, während wir die Liebe natürlich gerne in ihm behalten. Das Wort Ehrfurcht im Originaltext, das ist Wort Phobio, bedeutet Angst und Zittern, was etwas mit panischen Attacken zu tun hat. Passt nicht zur modernen Zeit, dass die Frau Angst vor Männern haben soll. Allerdings geht die Bedeutung hier viel tiefer als nur vor dem Mann zu zittern und panische Angst vor ihm zu haben. Kinder haben auch eine gewisse Furcht vor ihren Eltern, aber nicht, weil ihre Eltern sie foltern oder umbringen werden, sondern weil sie ihre Eltern mit ihrem Ungehorsam betrüben. Sie wissen ganz genau, dass wenn sie die Hausordnung stören, die Beziehung zwischen ihnen und den Eltern auch gestört sein wird. Gewisse Strafen oder Ärger. Einmal habe ich Kinder gerufen, die jetzt schon 20 und 19 sind. Damals waren die Teenager. Ich habe sie gerufen, kommt, wir lesen jetzt die Bibel. Sie haben gesagt, ja, wir kommen gleich. Und ich habe mich platziert, die Bibel genommen auf dem Tisch, Esstisch, habe mich platziert und habe gewartet. Ich habe eine halbe Stunde gewartet. Das ist nicht üblich, was ich hier sage für mich. Ich bin ein Extravert. Ich sitze und warte und denke, interessant, kommen die oder nicht? Weiß ich nicht, nach wie viel Zeit ist einer erschienen, auch ohne Bibel. Die haben vergessen, ja, das ist. Und dann sagt, Papa, wieso bist du so betrübt? Ich habe gesagt, weißt du was, ich wollte mit euch Bibel lesen. Ich habe meine Bibel genommen, habe euch gerufen, habe mich hier hingesetzt, Bibel aufgeschlagen und 30 Minuten auf euch gewartet und sind ihr seid nicht gekommen. Wir kommen gleich. Dann ist er gerannt, hat den anderen gerufen und dann sind die mit der Bibel gekommen. Merkt ihr? Das heißt Ehrfurcht. Er sieht, dass ich betrübt bin und sagt, Papa, wir wollen das nicht. Das ist auch nicht übrig für Sie. In Teenageralter, das ist jetzt größte Ausnahme. Größte Ausnahme, sage ich sofort, die sind anders. Liebe Ehefrauen, liebe Ehemänner, seht ihr, wo unser Problem liegt? Wir Männer können unsere Frauen nicht so lieben, wie es Gott fordert und will. Ihr Frauen könnt euch uns nicht mit Ehrfurcht unterordnen, wie Gott es will. Damit wir alles auf die Reihe kriegen, benötigen wir dringend Jesus und sein Wort, der Wahrheit. Wir benötigen die Gnade Gottes, die uns in Zucht nimmt und in einen sehr turbulenten Prozess mitnimmt. Einen Prozess der Veränderung, einen Prozess der Reinigung von der Sünde und Heiligung. Titus 2,11-14. Bitte denkt daran, dass die Gnade des Herrn viel besser ist, als wir sie uns vorstellen können, während die Sünde in uns jedoch viel schlimmer ist, als wir über sie auch nur denken können. Epheser 2,1-10. Da kommen wir zum Schluss, Gott sei Dank. Liebe Freunde, wir haben die theoretische Vorstellung oder Vorbereitung abgeschlossen und gehen jetzt in den Alltag über. Es ist gut, die Wahrheit der Schrift zu kennen, aber noch besser ist es, sie tagtäglich in der Praxis anzuwenden. Das ist sehr, sehr schwer. Ich komme ab und zu meiner Frau und sage ich, hilf mir dir, dich zu lieben. Rede mit mir. Besonders, wenn sie nicht reden will. Ich weiß nicht, ich mache Fehler, ich weiß nicht, wie ich dich lieben soll. Sag mir, was du von mir willst. Meine Mutter wohnt jetzt bei uns, Entschuldigung, meine Mutter lebt jetzt seit 2 Monaten bei uns. Sie hat Problem der Müll oder von Müll. Sofort geklärt bei uns zu Hause. Wisst ihr, was sie macht? Sie ruft nicht ständig, kannst du Müll wegschmeißen, kannst du Müll wegschmeißen. Sie macht einfach, sie nimmt Eimer und platziert sie vor Terrassentür. Beide stehen. Sie geht nicht und schmeißt Müll nicht raus. Und dann komme ich hier in die Tür und sage, was machen die Eimer da? Sagt, sie müssen weggeschmissen werden. Dann gehe ich, nehme ich und schmeiße ich raus. Und dann bringe ich zurück. Sie streitet mit mir nicht. Sie sagt mir ständig, und sagt, am besten irgendwie in Office von deinem Ehemann bringen, wenn er das nicht versteht. Dann bring mal Müll da und sag mal, kannst du bitte wegschmeißen? Weil sonst verstehst du nicht. Hilft eure Männer. Es ist natürlich, da muss man schon Beziehung haben, ja, damit man keine Atombombe explodiert im Office. Das Aufsaugen von Kenntnissen führt zu Hochmut. Die Liebe aber dient einander, baut einander, hilft einander, hilft einander. Frauen, hilft eure Männer, Männer, hilft eure Frauen. Denkt immer daran, dass der echte Kampf nicht gegen den Menschen gerichtet werden soll, in unserem Fall nicht gegen den Ehemann oder die Ehefrau. Der echte und wahre Kampf findet in unserem Herzen statt, auf der Ebene von unseren Wünschen. Wir haben darüber gestern gesprochen. Folgende Fragen werden helfen, euch in diesem Kampf zu orientieren. Was will ich so leidenschaftlich und kann es nicht bekommen? Oder möchte ich jetzt meiner Ehegatten helfen oder verfolge ich ein anderes Ziel? Möge der Herr uns helfen, treue Ehegatten zu bleiben. Und bitte vergiss nicht, keiner kann uns verändern, außer der Gnade des Herrn. Und auch nur dann, wenn wir es von ganzem Herzen wünschen. Ich schließe mit 2. Timotheus, Kapitel 2. Titel Kapitel 2. Ich nenne mal diese Stelle oder Lied der Gnade Gottes verherrlicht. Also Lobpreis der Gnade Gottes. Es ist Hammer, wenn ich diese Stelle lese, ich habe einmal Privileg gehabt, darüber zu predigen, ich bekomme Gänsehaut. Wie toll ist die Gnade Gottes. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns vor aller Gesetzlosigkeit zu lösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Dieses solltest du lehren und mit allem Nachdruck ermahnen und zurechtweisen. Niemand soll dich gering schätzen, wenn du über die Gnade Gottes predigst. Die Gnade Gottes kann dich und mich verändern. Die Gnade Gottes allein kann mein Verhältnis zu meiner Frau ändern. Die Gnade Gottes kann allein aufleuchten, meine Wünsche offenbaren, was ich wirklich will in Konfliktsituationen. Und warum klappt es nicht zwischen mir und meiner Frau? Nur die Gnade Gottes kann uns retten. Nur die allein. Und sie ist viel besser, als wir über sie denken. Und mein Herz ist viel schlimmer, als ich das vorstellen kann. Und dem Herrn allein soll er Lob und Preis gehören. Gut, dass er uns erkauft hat von der Sünde, oder? Und dass er auferstanden ist. Und dann ist er da. Und dann hat er uns Heilige Geist geschickt. Ich erwarte euch im Himmel. Ich möchte, dass du deine Frau liebst, wie ich Gemeinde liebe. Und Frau, bitte, ordne sich unter, so wie Gemeinde dem Herrn sich unterordnen. Lasst uns beten. Vater, danke dir für so ein großes Geschenk, dass du Menschen gegeben hast. Ehe. Das ist wirklich toll, dass wir eine Ehe haben können. Aber diese Ehe muss funktionieren. Und das soll funktionieren, so wie du es vorgesehen hast. Wir haben diese Tage biblische Prinzipien gelesen. Wir haben uns nochmal erinnert. Wir wissen schon längst alles. Aber du hast uns nochmal erinnert. Und vielleicht durch welche Beispiele hat uns mehr angesprochen. Unser Herz, du hast uns berührt durch deinen Heiligen Geist, durch dein Wort. Und ich bitte dich, dass wir ab heutigen Tag irgendwelche Entscheidungen treffen in unser Leben. Und müssen wir auch feststellen, dass wir sowieso das nicht schaffen, ohne deine Gnade und deinen Heiligen Geist. Wir schaffen nicht, solche Männer zu sein, wie du es willst. Und unsere Frauen schaffen auch nicht. Sowieso schaffen sie nicht, ohne dich. Du allein und dein Werk in uns kann uns verändern. Deine Gnade, deine große Gnade, deine Barmherzigkeit, dein Gut. Danke, dass du gütiger Gott bist. Danke, dass du liebevoller Gott bist. Und ich bitte dich, dass wir heute diesen Raum verlassen und dass die Männer vielleicht nach Hause kommen und Buße tun bei eigenen Frauen und sagen, Schatz, vergib mir. Ich habe komplett falsch dich behandelt. Nicht so wie Christus gemeint. Und dass die Frauen vielleicht auch fangen an zu weinen und sagen, Schatz, vergib mir. Ich kann und konnte nicht, mich dich unterzuordnen. Das tut mir so schwer. Ich kann es einfach nicht. Hilf mir. Und dann sagt er, und hilf mir auch bitte, dich zu lieben. Und dann die werden sich umarmen und weinen und sich freuen und vielleicht von Anfang neu beginnen. Gib bitte uns Kraft, dass diese Welt, wenn sie uns anschauen, unsere Ehen, dann werden sie neidisch sein. Dann sagen sie, so wollen wir auch leben. Und wir sagen denen, weißt du, warum wir so leben? Weil wir Jesus lieben und er uns liebt und dass wir Bibel lesen und schätzen sein Wort. Herr, verrichte bitte diese Arbeit in uns. Danke dir für dein Wort, für deinen Geist. Danke dir für deine Liebe.